Läuft?
Ja.
Also. Hallo und willkommen für die, die die letzte Folge vor 4 Wochen nicht gehört haben. Wir sind immer noch unterwegs und gleichzeitig ist es ein Anfang. Es sind 2 Folgen, die wir gemacht haben, beziehungsweise die Flo vorbereitet hat. Jetzt haben wir die Folge 60. Es geht um einen Film, The Zone of Interest von 2023. Flo wird den Film vorstellen. Die Heranleitung, die Heranführung an die jetzige Folge kam über die letzte Folge im Sinne von Kino, die sich mit Nationalsozialismus, Holocaust, Filme, die sich damit auseinandersetzen. Um diesen Film jetzt nicht einfach so im Raum stehen zu haben. Das heißt, es kann gut sein, dass wir nochmal nach hinten gucken auch. Wir, das sind Flo und Mitch von eigentlich-podcast.de.
Ja, genau. Auch hallo von meiner Seite. Unser Slogan ist Laufen beim Reden und laufend reden. Wir zeichnen auf, während wir diese Episode aufnehmen. Das heißt, wir zeichnen nicht nur die Tonspur auf, wir zeichnen auch unseren Lauftrack auf. Wir suchen immer so uns in der Stadt verschiedene Orte, wo wir langlaufen können. Jetzt sind wir so ein bisschen geschuldet auch von vor 4 Wochen. Wir kommen gerade auch von dem Dorotheenstädtischen Friedhof und laufen hier durch Mitte und wollen hoch zur Bernauer Straße, ein bisschen am Mauerstreifen langlaufen. Mal gucken, wie lange wir dann auch die Episode aufnehmen und wo es uns dahin führt. Also Mitch hat schon gesagt, The Zone of Interest, das ist der neue Film von Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ist ein Regisseur. Ich glaube, der ist 65 geboren, ja. Ist in den 90ern vor allen Dingen damit aufgefallen, dass er viele Musikvideos gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du da...
Ich habe es nur so ein bisschen verfolgt. Ich kannte den gar nicht. Er hat ja auch Spielfilme gemacht, jetzt nicht so oft, aber ich kannte den Namen gar nicht.
Gar nicht. Er hat mit großen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit Radiohead, mit Jamiroquai, mit Massive Attack. Die ganzen Musikvideos, ich habe mir so 2-3 Mal angeguckt, werde ich auch verlinken. YouTube gibt es die dann mit Fevo und MTV, kann man sich die anschauen. Ist auch ein eigener Stil. Ja. Ich würde sagen, dass auch Jonathan Glazer Künstler ist. Ja. Weniger, also natürlich ist er Regisseur und so weiter. Aber und vor allen Dingen durch diese 2 letzten Filme, die er gedreht hat, The Zone of Interest und Under the Skin, die haben schon so eine stark künstlerische Ausprägung. Was heißt das? Das heißt, einmal natürlich die Herangehensweise an seine Filme, ja, aber auch diesen Grad von Verstörung, den eine gute Kunst auslösen kann. Ja. Also das ist eigentlich schwer beschreibbar. Ne? Irgendwie kann man es nicht bewusst machen, sondern man macht es dann halt irgendwie so und dann hat Kunst was ganz Verstörendes, aber was auch gleichzeitig ein Stück Wahrheit erzählt oder innehat oder wie auch immer. Mhm. Du hast es auch schon erwähnt, Jonathan Glazer hat nicht viele Filme gedreht. Ja?
Sexy Beast noch. Ne?
Sexy Beast, ja genau. Das war, glaube ich, sein erster Film 2003. Und später hat er dann noch einen Film, den habe ich nicht gesehen. Also Sexy Beast habe ich damals im Kino gesehen. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, mit Nicole Kidman. Birth heißt der. Sexy Beast ist von 2000 und Birth ist von 2004. Dann hat er lange, kein Film von ihm rausgekommen. Und 2013 hat er Under the Skin gemacht mit Scarlett Johansson. Da muss man sagen, Scarlett Johansson hat ja unglaublich in sehr, sehr vielen Science-Fiction-Filmen. Und ich komme jetzt wieder so, ich würde ja gerne mal eine Episodenreihe von Science-Fiction-Filmen, in denen Scarlett Johansson mitgespielt hat, machen.
Okay.
Ja, also und völlig unterschiedliche Rollen, also wirklich komplett unterschiedliche Charaktere und so weiter. Und Under the Skin wäre ganz oben mit dabei.
Okay, ich habe den auch nicht gesehen, aber wir hatten sie ja schon bei Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, genau. Dann gibt es einen anderen, Lucy heißt der, glaube ich. Dann Under the Skin. Es gibt irgendwie noch 5, 6 insgesamt, also einige. Bei Under the Skin spielt sie quasi eine Außerirdische, ja. Der Film ist auch, der ist tatsächlich, hat der keinen Verleih gefunden, ja, und ist gleich in den DVD-Markt rein, den es damals noch ein bisschen ansatzweise gegeben hat. Mhm. Ja, das heißt, der lief nicht wirklich im Kino, sondern ist gleich im DVD, was ein bisschen komisch war. Also ich glaube, das war jetzt in Deutschland. Der ist auch sehr langsam erzählt und sehr dunkel. Also wirklich so dark, also schwarz, viel dunkel. Ich habe den aber tatsächlich im Kino gesehen. Einige Programmkinos hatten den dann mit im Programm. Und dann eben jetzt, 10 Jahre später, also Under the Skin war 2013, 2023 The Zone of Interest. Ja, Jonathan, ich habe mich gefragt, womit verdient er dann sein Geld?
Ja, der macht wohl auch Werbefilme.
Ja, genau, er macht Werbefilme. Und ich finde, also das ist schon großartig, wie er, ja, er ist auch eine sehr sympathische Figur. Ich habe einige Interviews jetzt mit ihm gesehen. Das, was jetzt andere Schauspielerinnen von ihnen erzählt haben, also vor allen Dingen Sandra Hüller und Christian Friede.
Jetzt von The Zone of Interest.
The Zone of Interest, wie er mit denen zusammengearbeitet hat, was für ein sensibler Typ er ist und auch dieses Vertrauen, das er zu diesen Darstellerinnen dann aufgebaut hat, um überhaupt so einen intensiven Film machen zu können. Ja. Von A24, das ist die Produktionsfirma, die haben wir auch schon ein paar Mal genannt. Mit Chris hatten wir Midsommar und Bo is Afraid, das sind alles diese, oder Kelly Reichardt.
Das irre, ne? A24, wo die auf einmal herkamen und dann sind die retten jetzt das Kino.
Ja, die machen wirklich in sehr vielen, gerade Produktionen, sind die sehr präsent und machen auch völlig unterschiedliche Filme. Also wirklich eine tolle Produktionsfirma. Es wird ihm auch nachgesagt, dass er einen recht spartanischen Lebensstil führt. Ne?
Also da braucht er nicht so viele Filme machen.
Nee, genau. Also wenn du halt jetzt nicht irgendwo in, keine Ahnung wo wohnst. Ja, ja, der ist, glaube ich, so ein ganz normaler Typ, der dann halt irgendwo in England wohnt und mit Familie. Und auch eben sehr genau sich auf seine Filme vorbereitet. Weil das Thema, The Zone of Interest, das kam ihm dann auch. Ja, man sagt, er hatte so eine 10-jährige Vorbereitungsphase von dem Film und hat sich mit allem beschäftigt und ist
da. Also dann 9 Jahre, weil The Zone of Interest beruht auf dem Martin Amis Buch von 2014. Gleichnamiges Buch von Martin Amis. Und ja, jetzt in dem Film geht es explizit um Höss, der das Auschwitz-Lager geleitet hat, und seine Frau. In Martin Amis Buch geht es um fiktive Charaktere, die aber daran modelliert sind. Und jetzt zum Filmen haben sie dann aber das wohl nochmal festgelegt, namentlich zu benennen. Das heißt, zwischen Buch und Film waren dann 9 Jahre, also knapp 10 Jahre. Ja.
Genau. Also da spricht ja auch eben für diese Vorbereitung, für die Recherche. Er ist dann mehrmals in Polen gewesen und in Auschwitz auch. Und der ganze Film ist in Auschwitz gedreht worden. Hat sich ganz viele Filme im Vorfeld angeguckt. Natürlich ganz viel Dokumentation und Material, historische Augenzeugenberichte und so weiter dazu.
Danke.
Also ich glaube,
jetzt müsste so eine kurze Zusammenfassung des Films kommen schon, oder?
Ja, das stimmt. Oder willst du machen?
Die kurze Zusammenfassung.
Du bist immer so gut in kurzen Zusammenfassungen.
Okay, es geht um Herr und Frau Höss, gespielt von Christian Friedel heißt er, glaube ich.
Christian Friedel und Sandra Hüller.
Sandra Hüller, genau. Die beiden wohnen in einem Haus. Und dieses Haus ist direkt angrenzend an das Konzentrationslager Auschwitz, in dem täglich Menschen ermordet und verbrannt werden.
Also es ist das Stammlager, ne? Auschwitz hat 3 Lager, mehr oder weniger. Das ist Auschwitz 1, Stammlager.
Nee, das ist interessant, weil das wird im Film gar nicht so richtig, also der Film glänzt in gewisser Weise, das ist dann schon Teil der Interpretation natürlich, oder dass das Lager zwar da ist und immer neben dran ist und die Mauer auch immer sichtbar ist, aber es ist trotzdem, wird nie darin gedreht. So, ne? Aber, und es geht darum, dass diese Familie versucht, sich direkt neben diesem Konzentrationslager irgendwie so einzurichten, ein Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen, ein fortschrittliches Leben zu führen, quasi auch sich selbst zu verwirklichen und auch so, also die Frau träumt dann davon, dass man einen eigenen Bauernhof noch hat und ein eigenes Vieh vielleicht sogar. Der Mann ist beruflich erfolgreich und das Ganze wird irgendwie so sehr trocken vermittelt, weil es geht dann eigentlich eher um so ein Ingenieursdenken. In Wahrheit geht es natürlich einfach um die systematische, effektive Tötung und Verbrennung von Menschen. So. Aber dafür gibt es dann immer wieder Worte, die nicht von Menschen sprechen, sondern zum Beispiel von der Ladung oder so. Das kommt so vor. Und was wir da drin sehen, sind im Prinzip die Probleme auch in der Beziehung, weil er soll dann vielleicht weg, will das aber nicht, dann will er irgendwie da bleiben, hat er seiner Frau nicht gesagt, dann hat er doch gesagt, dann ist die sauer. Zum Schluss stellt sich dann raus, er darf jetzt doch in Auschwitz bleiben, weil er so gut ist in dem, was er tut, dass das, was da jetzt in Auschwitz passieren wollen, nämlich, dass da 700.000 ungarische Juden umgebracht und verbrannt werden sollen, das kann nur er. Ja, er ist so fast schon stolz drauf und die einzige Person in diesem ganzen Setting, die nicht bedroht ist oder bedroht, sondern die das irgendwie von außen beobachtet, ist die Mutter von Sandra Hüller, also von Frau Hedwig Hoss, die zuerst denkt, ach wie toll, was du alles geschafft hast, doch gut, die auch irgendwie dann so völkisch denkt und sagt, naja, ist doch so, wie der Führer will, so lebt man hier so, und die dann aber irgendwann nicht mehr damit klarkommt, dass, also sie begreift, dass daneben an die ganze Zeit dieser Ofen brennt und Menschen verbrannt werden, die man nachts dann auch irgendwie sieht. Es gibt dann auch so ein paar Szenen, wo das invasiv gezeigt wird, wo er mit seinen Kindern unterwegs ist.
Aber man sieht nichts von dem Lager, das ist ganz wichtig.
Na, du siehst im Hintergrund schon diese Flammen.
Ja, man sieht aber nicht, man sieht nicht.
Du siehst nie jemand da drin, du hörst das nur.
Genau, du hörst
das nur auf der Soundebene. Du siehst es auch einmal, als er mit den Kindern, das geht die erste, eine der ersten Szenen ist, dass er ein Ruderboot geschenkt bekommt und mit diesem Ruderboot ist er mit zwei seiner Kinder unterwegs auf dem Fluss. Und auf einmal kommt eben auf diesem Fluss dann diese Asche, wird da so rausgespült und er ist dann panisch, zieht die Kinder raus und zieht die flussaufwärts wieder mit dem Boot und danach werden alle gewaschen und geschrubbt und so. Aber ansonsten.
Genau. Also man sieht die Auswirkungen, ja, aber man sieht, also man hört es nur auf einer Ebene, dass du auch wirklich dann Schreie hörst und so weiter, aber man sieht niemals Häftlinge. Und man sieht niemals irgendeine Szene aus dem KZ, sondern man sieht es quasi nur die Mauern und den Schornstein.
Und ich glaube, inhaltlich ist gar nicht so viel mehr zu sagen, weil die
Rahmenrolle... Ja, du musst nur mal diesen Garten, den muss man noch erwähnen. Weil das ist ja so, wo die ganze Liebe dieser Frau Hedwig Hoss, sie richtet, also du hast es ja gesagt, sie richtet sich da ein, aber sie hat da wirklich so einen Garten aufgebaut und seltene Pflanzen da hoch großgezogen. Und das wirklich so die Berankung der Mauer, wo sie dann ihrer Mutter sagt, so, ach, das wird noch alles hier voll mit Pflanzen. Dann sieht man die Mauer nicht gar nicht.
So, ja.
So, also fast wie so eine Szene so in einer deutschen Vorstadtsiedlung, ja, wo man dann sagt, hey, das wird jetzt alles noch hier.
Ein Reihenhaus.
Ja, genau so. Also so fängt es an. Und
ja, und auf diesen Garten ist sie sehr stolz. Und natürlich hat dieses Haus auch Bedienstete. Diese Bediensteten sind, wird nicht explizit gesagt, aber die Vermutung ist nahe, dass es auch eigentlich KZ-Gefangene sind, die mit dem Leben bedroht sind und die versuchen, alles immer richtig zu machen.
Ja, stimmt. Da sieht man natürlich inhaftierte Gefangene, ja. Also man sieht auch, dass die Asche in den Garten streuen. Man sieht, dass die bei den Aufbauarbeiten im Garten mithelfen. Und da gibt es auch eine Szene, wo dann Hedwig Hoss sagt, so aus einer Frustration heraus jetzt, wenn du dich jetzt nicht spürst, dann kommst du ins Gas oder sowas.
Nee, die sagt, du weißt schon, dass dann mein Mann deine Asche sofort hier verstreuen würde, wenn ich mir das wünsche.
Ja. Also in der Art. Genau, wo sie dann also einfach so dann das weiter austeilt, ihre Frustration. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo sie dann die Mutter sie verlässt und sie hinterlässt einen Blumenstrauß und eine Notiz. Man weiß nicht, was da draufsteht, aber sie ist dann natürlich aufgeregt und lässt das dann eben an den Bediensteten aus.
Und es endet eben damit, dass also der innere Konflikt von Hoss war, man blickt nicht so richtig in diesen Charakter hinein, so, das ist, glaube ich, auch gewollt. Man findet sich mit seinen eigenen Gedanken in diesem Charakter wieder, der manchmal dann auch zum Schluss bei einer großen Konferenz, wo das alles geplant wird, manchmal einfach so stoisch aus dem Fenster guckt man und nicht redet, aber das Ganze endet wenn der innere Konflikt gelöst ist von Höss, indem er dann doch nicht umziehen muss, was nämlich bedeuten würde, dass er von seiner Frau getrennt wäre, wo man aber nicht so genau weiß, wie schlimm er das wirklich fände, aber dieses Haus verlieren würde und das wäre einfach ein großer Tumult. Er möchte gerne da bleiben und weiter.
Aber er ist schon dann in Oranienburg da stationiert. Ne? Er arbeitet da auch irgendwie 1,5 Jahre. Mhm. Das ist schon so, dass er da zu der Zeit, und er hat dann auch aber das vereinbart.
Woher weißt du das?
Das wird ihm erzählt im Film. Und er hat dann aber auch so vereinbart, dass seine Frau da bleiben kann. Das ist diese Zeit, wo der dann im Schnee, dann du siehst ihn halt da irgendwie so. Und das heißt, er ist in seiner Sache, die er macht, sehr gut. Also er ist dann wirklich so ein perfekter Manager, der dann halt organisatorisch das Ganze soweit aufbauen und leiten kann, dass dieser Massenmord dann auch in einer Weise stattfindet, dass die auch eben diese ganzen Ziele da einhalten können, ja. Da ist er sehr gut drin, deswegen hat er diesen Job. Ne? Ja. Und genau, das ist also so ganz im Groben, seine Frau bleibt in der Zeit da, er kommt dann wieder zurück, weil dann Birkenau aufgebaut wird oder dann noch, dass er da nochmal assistiert oder da wird er dann quasi als Lagerältester dann reingeholt und er ist so ein Problemlöser dann auch, ne? Also von der Stellung her.
Und sagt dann auch ganz stolz, dass sie dieses Projekt Höss nennen. Das ist ihm noch wichtig, dass sein Name da als Überschrift drüber steht, sozusagen. Ja.
Es gibt 4 Kinder aus der Ehe von den beiden. Und die Kinder werden auch gezeigt. Ja, 2 Mädchen, 2 Jungen. Er geht sehr liebevoll mit denen um. Ja. Also man sieht Szenen, wo dann der Vater seine Tochter, die dann schlafwandelt, die eine wieder ins Bett zurücktut und ihr was vorliest. Also ein wirklich liebevoller Vater, ja.
Ja, das fand ich eigentlich eine ganz gute Szene, wo man so das Gefühl hat, ein komischer Vater, weil er liest vor und dann guckt er und als beide schlafen, hört er mitten im Satz auf. Also irgendwie, als ob er was ausführt. Ne? So war das für mich so. Er führt das ja, irgendwie aus
gut,
und so, ja, genau. Macht dann so Stopp. Und parallel dazu läuft dann halt auch, es gibt so ein paar Sachen, die da im Hintergrund filmisch laufen. In dem Fall sieht man in so einer... sieht aus wie invertiert, wie so eine Nachtkamera. Wie das genau gemacht wurde, weiß man. Ich habe mir so einen Screenshot gemacht und das Ganze wieder invertiert, aber es war nicht so. Also es muss schon irgendwie...
Das ist eine Infrarotkamera, haben die da mitgefilmt.
Okay, und da sieht man eine Frau, die in den Orten, wo die KZ-Häftlinge arbeiten, Äpfel in die Erde reindrückt, damit die was zu essen kriegen.
Das ist tatsächlich eine Bedienstete aus dem Haus. Ne? Man sieht dann auch so, dass sie dann mit einem Rad wegfährt und geheim und dann halt diesen Sack von Äpfeln dann da verteilt. Genau, das gibt so ein paar Medienbrüche, ne? Das ist einer. Dann gibt es auch am Ende des Films gibt's eine Szene, wo Höss dann nach so einer Konferenz die Treppe runterläuft. Er ist der Letzte in dem Gebäude und er blickt auf und sieht dann folgt die Kamera quasi seinen Blick und verschwindet in dem Schlupfloch in dem Guckloch einer Tür. Und auf einmal ist die Kamera im historischen Auschwitz-Museum, wo eine Reinigungstruppe gerade das Museum, also es spielt in der Jetztzeit, also es sieht dann aus wie ein Dokumentarfilm. Du siehst diese ganzen Berge von Schuhen, von Taschen und so weiter ausgestellt hinter Glaswänden und du siehst eine Gruppe von Frauen, die dann eben putzen. So. Mhm. Also du siehst quasi den historischen Ort da explizit dokumentarisch ausgestellt. Mhm. Und dann fährt die Kamera zurück und Höss bekommt so einen Brechreiz. Ja, was vielleicht dann die deutlichste... Aber
bekommt er nicht vorher? Ich glaube, er bekommt den Brechreiz, dann guckt er und dann bekommt er nochmal einen Brechreiz.
Ja, das kann, genau, das kann, läuft, glaube ich, so in diesem... Ja, aber das ist so die offenste Ausdrucksweise von Höss, die man da in diesem Film so mitbekommt, die einfach nicht in diese Person auf einmal passen. Ne? Mhm. Da hattest du ja auch, wir hatten das ja letzte Folge schon so eingeleitet, vorbereitet, du hattest dann auch diese Traumatisierung von Tätern, hattest du ja einiges erzählt dazu. Ne? Das war auch so ein Punkt, wo ich dich dann gefragt habe, wie würdest du diese Szene, also diese Traumatisierung, oder gibt es da halt irgendeine Traumatik, gibt es da irgendein Schuldempfinden? Kann sich denn irgendwas Also na, die Frage ist natürlich immer, wie kann eine Person mit diesen Entscheidungen, die er trifft, leben, ja? Mhm. Und das irgendwo auch für sich einordnen. Dann die Frage, gibt es da so eine Traumatisierung? Du hast dann gesagt, eigentlich nee, also es gibt keine Tätertraumatisierung.
Habe ich nee gesagt?
Nein, du hast nicht nee, aber ich sage jetzt nee.
Also.
Eine Tätertraumatisierung ist erstmal so nicht vorgesehen in der traditionellen psychotherapeutischen.
Die Diagnose, wenn es um Traumatisierung geht, da wird das im ICD-10 nicht erwähnt, dass man auch als Anwesende, wir machen jetzt selber einen Mediensprung.
Okay.
Das ist in der ICD-10 nicht vorgesehen, im DSM-5 in Amerika ist es vorgesehen.
Dann vorgesehen, ja.
In Kurzfassung wahrscheinlich auch als Folge des Vietnamkrieges, wo sehr viele Veteranen traumatisiert aus dem Krieg zurückkamen. Und klar war, dass es keine körperliche, sondern eine psychische Störung ist. Das war nicht immer so, dass man das dachte. Früher sagte man, es sei körperlich. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Hinweis eben auf diese Szene des sich Übergebens. Ne? Weil man könnte jetzt aber sagen, gut, der kotzt halt, da war gerade eine Party, er war irgendwie oben bei der Party noch mit dabei. Ne? Und dann ist das, also zumindest ist es direkt an die Party drangeschnitten.
Ja, ja, nee, aber er war da noch in einem Raum und hat noch gearbeitet.
Ah, ja,
und ist
dann genau.
Runtergegangen. Ja, ja. Also das heißt, er ist auch, ich glaube, man sieht ihn dann auch nie Alkohol trinken. Oder genau. Doch, man sieht ihn schon Schnaps trinken, aber er ist da auch immer, als er da in dieser Party oder in diesem
Fest steht er oben
und überlegt die ganze Zeit, wie kriegt er jetzt diese Massenvernichtung hin, wenn er das, also das heißt, er ist dann mit dem Auftrag, den er bekommen hat, ist er schon so beschäftigt.
Aber das war doch noch anders. Er hat ja dann irgendwie am Abend noch seine Frau angerufen, die gesagt, was rufst du mich mitten in der Nacht an? Und er erzählt halt so ein bisschen euphorisiert von dem Ganzen. Und dann fragte sie, wer war denn noch da? Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so genau hingeguckt. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich die Leute auf der Party vergasen könnte. Keine einfache Aufgabe wegen der hohen Räume. So, ne, das war irgendwie so irre. Wir machen jetzt einen Medienbruch, weil du vorhin vom Medienbruch gesprochen hast. Und jetzt lege ich dir das mal hin, weil ich habe jetzt keine Kosten und Mühen gescheut für diese Folge, mir das jetzt doch endlich mal zu kaufen.
Ja, du hast es schon erzählt, das Männerfantasien. Also Mitch hat mir ein gebundenes, das Kenntaschenbuch.
Ist kein Geschenk, ist meins.
Achso, schade. Also ich hätte ein Taschenbuch bekommen. Ja. Von Männerfantasien von Klaus Teweleit.
Und
ich hatte, weil du nur mir den Hinweis gegeben hast, Teweleit hatte sich über auch Jahrzehnte mit Krieg auseinandergesetzt und was da für Männer rausgefallen sind, ja.
Ja.
Aber vielleicht willst du da noch mehr von.
Genau, ich wollte einfach mal ganz kurz, wenn du das, weil man muss es ein bisschen auch sehen, dieses Buch, das hat damals Ende der 70er Jahre, kam es in zwei Bänden raus, jetzt gibt es in einem Band. Man muss es sich auch so ein bisschen anschauen, weil es damals auf vielen Ebenen sehr wegweisend war. Also er hat einfach auch eine andere Form des akademischen Schreibens mit erfunden. Ich glaube, Enzensberger war so jemand, der das auch in der Richtung gemacht hat. Er hat jetzt hier unglaublich viele Quellen gesammelt. Teweleit hat in Kiel studiert, Germanistik, und ist dann nach Freiburg gewechselt. Und in Freiburg war er in der SDS, also in der Sozialistischen Deutschen Studentenbewegung, glaube ich, hieß das. Hat dann auch eben als Linker zwar Radio produziert und wurde dann aber natürlich er und sein Kollege immer darauf hingewiesen, dass sie als linke Zecken gar nichts sagen dürften. Deshalb mussten die unglaublich viele O-Töne sammeln, um ihre Sachen durchzukriegen. Und weil bei O-Tönen kann man jetzt ja schlecht sagen, es sei Meinung. Und die gleiche Idee des Quellensammelns ist hier auch drin. Ja? Also du hast halt hier ein Buch. Du kannst ja mal kurz sagen, du blätterst gerade schon so durch, weil es ist 1200 Seiten fast.
Ja, ich habe das Gefühl, also er hat viele Illustrationen, Skizzen, Fotos dabei. Ich habe das Gefühl, so, wenn ich jetzt hier so drauf schaue, dass da auch ein sehr performativer Umgang mit Sprache, das ist ja so ein bisschen experimentell, aber auch gleichzeitig viele Zitate dann mit drin hat. Ja, in der Gesamtheit dieser ganzen, also des Werks, also es ist jetzt Sexualität und Drill, ja, die Ganzheit, Stahlgestalt, ja, solche Überschriften. Dann auf der nächsten Seite ist Spider-Man oder ein deutscher Sportler zur NS-Zeit mit einem Trikot abgebildet beim Kugelstoßen. Und so diese heroischen Mannsbilder. Also ist schon interessant. Es macht Spaß beim Durchblättern.
Und weshalb ich da drauf kam, weil du hast halt gesagt, The Zone of Interest. Und dieses Buch ist ursprünglich, hat sich Teweleit einfach vorgenommen, hat gesagt, er möchte sich mit diesen Zwischenkriegs-Freikorps beschäftigen, die Leute, die 1920 die Arbeiteraufstände blutig und brutal niedergeschlagen haben. Und er hat sich dann die Prosa teilweise oder die Aufzeichnung, Briefe, alles, was er sich an Quellen da hat auftun können, hat er reingenommen. Und einer davon ist eben Rudolf Höss.
Ah, okay. Ja,
und hier steht dann zum Beispiel auf Seite 22, Rudolf Höss lief 1917 aus einem katholischen Kaufmannshaus davon, weil er es nicht mehr aushielt, dem Krieg nur zuzusehen. Er war 16 Jahre alt. Als er aus dem Krieg zurückkam, lebten seine Eltern nicht mehr. Das enthob ihn, seinem Gelöbnis Priester zu werden. Kostete ihn aber sein Erbe, dessen Erhalt an die Erfüllung des Gelöbnisses gebunden war. Ein Onkel achtete streng darauf, dass die Bestimmungen erfüllt wurden. Höss fuhr nach Osten. Mit dem Freikorps Rossbach ging es, in Klammer illegal, ins Baltikum, im Umkreis und so weiter. Also dieser Freikorps, das waren viele, also rechts ausgerichtete Menschen aus dem Ersten Weltkrieg, die sich nach dem Krieg verbündet haben und die, zum Beispiel der Freikorps Rossbach von Paul Wilhelm Gerhard Karl Rossbach, wurde zwischen 1918 und 1921 nach dem Waffenstillstand zusammengestellt und da war dann Höss auch dabei. Und die wurden, und das war eben das Seltsame an dieser Zeit, die man vielleicht so auch gar nicht mehr sich wirklich vorstellen kann in Deutschland, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Ursprüngen von Teweleits Umgang mit dem Thema. Ein Historiker, den er auch aus der Zeit des SDS noch kannte, Erhard Lukas, hat sich mit dieser Märzrevolution 1920 auseinandergesetzt. Da ging es um den Ruhraufstand. Und was er da immer wieder gefunden hat, ist, dass der Freikorps, die halt bereitgestellt wurden von der Regierung, um dem Einhalt zu gebieten, dass die unglaublich brutal vorgegangen sind. Und da gehörte Höss eben auch mit dazu, der hat sich dem angeschlossen. Und dass es einfach eine ganze Reihe von Männern gab, die mit einer unglaublichen Brutalität gegen die Linken, gegen die Arbeiteraufstände, das war ja dann vorher auch in Hamburg, glaube ich, die Matrosenaufstände, dass die dagegen vorgegangen sind. Und der Historiker hat halt gesagt, du, ich kann damit nichts anfangen. Die haben mit Schläuchen haben die Frauen erschlagen, die haben mit Gewehrkolben ins Gesicht geschlagen, die haben die zerstümmelt. Woher diese unglaubliche Brutalität? Ich kann es nicht verstehen. Und Teweleit hat sich damit auseinandergesetzt, hat es irgendwie gesammelt und hat dann auch immer wieder von Lukas, hat immer im Interview gesagt, so Sachen zugeschickt bekommen, hat die einfach gesammelt und hat dann irgendwie versucht, eben in diesen Männerfantasien ein Bild zu malen oder zu gestalten, was versucht, diese Männer zu erklären. Das ist ein ausgewähltes, also man muss es ein bisschen begrenzen. Es geht ganz speziell um diese Zwischenkriegszeit, es geht ganz speziell um Männer. Es geht Männer mit einem militärischen Hintergrund schon, also wie Höss, die halt irgendwie aus den Kasernen kamen. Und er hat versucht, das zu verstehen und hat sich einfach erstmal, und das ist schön, wie Teweleit es auch beschreibt, in diese ganzen Materialien hineingelesen. Also er hat die Texte nicht gelesen, um darin Wissen zu finden, sondern er hat versucht, das irgendwie auch körperlich zu erleben. Er hat gemeint, dass zum Beispiel die Leute dann nicht schreiben, dass ihnen da die Aufständischen entgegenkommen, sondern dann ist es immer gleich so ein Brei des Abschaums. Also es ist immer so bedrohlich, alles bedrohlich und dieses Gefühl, dass der Freikorps halt die Welt retten muss und dass alle anderen irgendwie falsch und böse sind. Also diese Spaltung zwischen dem Guten und dem Schlechten, das war irgendwie so auffallend, dass er dann irgendwann an den Punkt kam und hat sich gesagt, Mensch, ey, das, was die da beschreiben, das erleben die in sich. Aber das kann doch nicht sein, was die sehen. Wie kann es sein, dass die in sich so etwas erleben? Und wo kommen diese Fantasien her? Und eine Sache, die da auch, deshalb kam ich drauf, also das eine war eben diese Verbindung mit Höss, das andere war diese Frage eben mit diesem Würgen, ja, also mit dem Würgen, was Höss da im Film zeigt. Und man muss auch dazu sagen, dass es eine Szene gibt, die sich erst, finde ich, mit dem Würgen wirklich erklärt, weil kurz vorher sieht man Höss beim Arzt liegen und er klopft ihm den Bauch ab, fragt, alles okay, tut das weh? Und die Szene bedeutet nicht viel, aber in gewisser Weise bedeutet sie ihm schon, dieser Mann ist kerngesund körperlich. Wo kommt jetzt auch, wenn dieses Würgen her? Es ist nicht der Alkohol, es ist nicht die Party und er hatte gerade auch noch eine medizinische Untersuchung. Und das ist, finde ich, dann schon auch Ausschluss von Alternativen zu zeigen, dass in Höss da irgendwas hochkommt, was er nicht eindämmen kann. Ja, und was dann irgendwie in Teveleits Männerfantasien auch beschrieben wird als etwas, was da wieder in diesen Texten von diesem Freikorps übers Töten, wie das so ist, dass am Anfang, und das habe ich in der letzten Folge auch kurz schon angesprochen, dass, um den nochmal zurück, nur 15-20% haben geschossen, um zu töten. Die meisten haben nicht geschossen, um zu töten. Und das wurde dann auch aufgenommen als Wissen in das Militärtraining in Amerika, um im Vietnamkrieg diese Anzahl an Schießenden, um zu töten, zu erhöhen. Und der Grund dahinter ist einfach, dass das eben eine traumatisierende Erfahrung ist, Menschen zu töten. Ja, und Teveleit hat beschrieben, wie sich das ändert. Am Anfang die Texte beschreiben, dass dann große Übelkeit, körperliche Übelkeit auch drin ist in diesem Tötungsakt. Und später dann aber eher rauschhaft darüber berichtet wird. Ja, und da sind bestimmte Faktoren im Werk wahrscheinlich auch mitzuziehen, weil die anderen das auch machen. Ne? Aber auch gleichzeitig sich damit dann irgendwie auseinanderzusetzen oder nicht mehr auseinanderzusetzen, was es mit einem tut. Und die Tatsache, dass es körperlich als Übelkeit erlebt wird, kann man so deuten oder könnte man so deuten, dass es einfach intrapsychische Prozesse sind, wo man sich gegen seine eigenen Instinkte des Tötens irgendwie auflehnt, die man intrapsychisch nicht mehr als Konflikt geregelt kriegt und die ihn auf den Körper schlagen. Ja, also der Körper ist dann der Ort, so wie man Psychosomatik auch versteht heute, ne? Dass es in dem Moment der innere Konflikt so groß ist, dass der nicht intrapsychisch gehalten werden kann, sondern dass dann die Übelkeit, der Körper ist dann einfach davon betroffen. Der Körper zieht dann vielleicht sogar die Aufmerksamkeit vom Geschehen ab. Man ist dann mehr wieder bei sich, was auch ein Schutzfaktor sein kann, wenn man einfach nicht mehr so mit der Situation verbunden ist. Und das lässt dann irgendwann nach und danach wird es einfach rauschhaftes Töten.
Man weiß ja nicht, ob es eine Übelkeit ist oder ist es dieser Wirkreflex, der da hochkommt. Ne? Das ist ja so, dass er will ja dann was auswirken, was nicht da ist. Er kommt ja gar nicht so ins Kotzen rein, sondern es ist ja einfach nur dieses trockene Würgen. Ja? Was ja. Ist, dass eine unglaubliche körperliche Präsenz dann so schafft.
Ich packe und, das wieder weg, dass wir weiter können.
Ja, das war auch jetzt Bezug nehmend auf unsere letzte Folge, also auf die vorletzte Folge. Da hatte ich ja berichtet, ich hatte dann auch von Caroline Emke den Streitraum geguckt, wo dann auch Zone of Interest Anlass war, um sich dann Gewalt im Film zu schauen und einige Filme, die dann über Nazitäter und Holocaust berichten, rauszunehmen. Und da war auch Act of Killing. Und bei The Act of Killing gab es auch eine Szene, das ist beschreibt die Täter von in Indonesien, dem Massaker von 65, wo das Militär im Militärputsch dann quasi so ein grünes Licht für alle, für normale Leute dann gegeben hat, andere umzubringen. Da haben sich so Freikorps auch gebildet, ja. Mhm. Und dieser Film, The Act of Killing von 2011, berichtet dann eben von einem ehemaligen Täter, der sich noch immer mit seinen Taten brüstet, wie er dann halt Menschen ermordet hat und geht an Ort des Geschehens, ja, zeigt, wie er das dann halt auch gemacht hat, ja. Und man folgt ihm dann am Ende des Films nochmal zu diesem gleichen Ort. Und an dieser Stelle, in dem fängt er dann auch so an zu würgen und sehr ähnlich zu dem.
Aber ist das gespieltes Würgen oder?
Nein, das ist echt. Das ist kein gespieltes Würgen, das ist wirklich ein echtes Würgen. Und da kam auch in diesem Streitraum die These auf, dass man weiß, dass Jonathan Glazer diesen Film gesehen hat, dass er dann höchstwahrscheinlich diesen körperlichen Reflex auf die Taten, was auch immer, was da vorgeht, ja, dass er das dann aus diesem Film übernommen hat und in die Figur von Höss gelegt hat. Ja. Finde ich plausibel, ja. Wobei Höss, da habe ich auch nochmal eine andere, so eine kritische Quelle gelesen, dass Höss selber seine Biografie so ein bisschen, also es stimmt nicht unbedingt, dass er dann im Ersten Weltkrieg dann freiwillig gegangen ist. Das hat er sich selber in die Biografie geschrieben.
Ja, es gibt also ein paar Medaillen, so hat er sich selber reingeschrieben. Es gibt so grobe Sachen, die stimmen und es gibt einige Sachen, die explizit inzwischen widerlegt wurden.
Die sind wundern widerlegt, aber was wohl stimmt, ist diese Brutalität, die er dann als Freikorb hatte und wo er auch in einem Prozess, wo er aber gegen einen Kameraden zu Tode geschlagen hat. Mhm. Das ist auch so ein bekannter Prozess, ich habe den Namen vergessen. Ja, da zeigt er auch so diese brachiale Brutalität, die er aber anscheinend, so was man dann so in Wikipedia und so weiter in den Quellen lesen kann, als Kommandant dann ja nicht mehr so ausführt. Da ist er ja wirklich quasi der Lagerkommandant, der dann immer nur überwacht, dass die Tötungen und alles so ordentlich ausgeführt werden. Also diese Ordentlichkeit, ja, das ist so seine Charaktereigenschaft, die dann auch eben diese Gründlichkeit dann auch zeigt. Ja, wie er dann halt die Ermordung dann auch so in die Praxis umführt.
Ja. Ja, bei mir ist auch nochmal so als Selbstmitteilung diese Körperlichkeit auch spürbar. Also mir ist wir nehmen jetzt ja dann auf, jetzt schon die vierte Stunde oder so, und mir ist so die ganze Zeit so ein bisschen übel. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr aufgeregt. Es ist ein so unfassbares Thema, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie, ich darf eigentlich gar nichts sagen, aber alles, was ich sage, ist hoffentlich richtig genug, dass man das irgendwie nicht falsch verstehen könne und so. Also es ist unglaublich belastend und auch das ist ja das vegetative Nervensystem, ne, was halt dann so diese Übelkeit hervorruft. Ne. Und die psychodynamische Theorie, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, sagt in der Tat, und das ist bei Mitscherlich auch, kann ich das nochmal verlinken, dass halt in dem Moment, wenn intrapsychisch Konflikte nicht gehalten, bearbeitet, ausgehalten werden können, dann schlägt es auf Somatische durch. Mhm. So kommen dann irgendwie die Verspannung, die Geschwüre, die irgendwie, das ist die psychodynamische Erklärung dazu. Das Teveleit-Buch Männerfantasien, was ich sehr gut finde an dem, wie er arbeitet, da ist er das, dass er das wirklich manchmal auch als Musik beschrieben hat, aber vor allen Dingen auch merkst du, dass er das körperlich erlebt, dass er versucht, sich da reinzudenken, wie kann man sowas schreiben, was erleben die da, ne? Und das, was kritisiert wird, zum Beispiel, dass es sehr heteronormativ ist, weil es geht um Männer und Frauen, ist natürlich auch dem Forschungsgegenstand geschuldet. Das war quasi nicht, das ist ja genau das, was er sich angeschaut hat. Wie kann es sein, dass diese Männer so wurden? Ja? Und die Urthese, die er da drin hatte, nachdem er gemerkt hat, ach, dieses ganze Brei, der auf die zukommt, der ist von innen. Das ist ein innerer Tumult, innere Unruhe. Da hat er sich dann verschiedene psychodynamische Theorien auch zusammengepflückt, um dann Werkzeugkasten zu kriegen, um das beschreiben zu können. Und die Hypothese ist halt, das sind halt Menschen, die sehr früh als Kind schon von der Mutter weggerissen wurden oder von der Mutter verlassen wurden und vom Vater in die Welt geprügelt, so hat das, glaube ich, mal ausgedrückt. Diese Idee, dass also die frühkindliche Entwicklung so in den ersten 2-3 Jahren, dass die nicht gut vollzogen wurde.
Entschuldigung, weil du das jetzt so ausführst, was ist jetzt nochmal der Punkt dahin? Es geht darum, um diese Pathologie. Ja,
es geht darum,
das zu erklären.
Ja, das, was Teveleit dann eben tut, er sagt, was da passiert, ist, dass die Individuationsphase, also natürliche Entfernung, nicht möglich ist. Davor steht noch von Margaret Mahler auch dieser Hinweis, dass der Mensch einfach in Anführungszeichen zu früh geboren wurde. Teveleit nennt das nicht zu Ende geboren. Also diese Männer sind alle nicht zu Ende geboren, weil Mahler schon darauf hingewiesen hat, dass das, was bei anderen Tieren noch in Utero passiert, also in der Gebärmutter, das muss der Mensch schon im Sozialen leisten. Da muss die Mutter oder die Bezugsperson helfend verfügbar sein, damit das Kind, was schon geboren wurde, in der Welt gut ankommen kann.
Aber das heißt, das Geborenwerden des Kindes, wo es noch nicht ganz ausgereift ist, ja, da gibt es eine ganz starke gesellschaftliche, sagen wir, Verantwortung, beziehungsweise was sich dann halt in Mutter-Kind. Aber du hast im Prinzip die Ausreifung als sozialen Prozess. Deswegen ist ja der Mensch so höchst sozial angelegt.
Ja.
Könnte man ja daraus schließen.
Genau, also diese sehr frühkindlichen notwendigen Hilfen, die man als Säugling braucht, die sind schon einfach soziale Leistungen, die man als Säugling auch erbringt. Man ist da irgendwie mit anderen in Kontakt, weil sonst kann man auch einfach nicht überleben. Ja? kann das jetzt so verkürzt nicht so gut aufführen, aber die Idee ist einfach, dass alles, was dann an Struktur, an Ordnung, an Außen passiert, auch an Gleichschritt passiert, einfach alles der Abwehr der inneren, des inneren Zerfalls dient. Er deutet das so mit dieser Theorie und das besagt dann nach ihm, dass wenn diese Menschen dann in die Welt schauen, dann sehen sie sich und alle anderen sind böse. Ja, es geht immer um die anderen. Das können es die Juden sein, es kann der Islam sein, es können die Christen sein, es können auch andere Deutsche sein, es können die Kommunisten sein. Und dann ist immer ganz klar, dass die Person auf der guten Seite ist, ist alles so böse und gehört vernichtet. Dann kommt eben das, was ich vorhin gesagt habe, eben mit diesen ersten Momenten in der Gewalt, wo es noch körperliche Antwort auf diesen Sprung, ja, über moralisch intrinsische, instinktive Thematiken gibt. Aber danach ist man einfach Teil von dem Guten, von dem Richtigen. Und ich musste, auch wenn es eine absurde Filmreferenz ist, ich musste so ein bisschen an diesen dritten Prequel von Star Wars denken, ne, wo dann ist Anakin, ne?
Anakin Skywalker,
der dann die ganzen Kinder im Kindergarten umbringt. Ja? Hm. Das ist ja so eine Szene, die da noch mal auch reingebaut wird, damit wir wirklich jetzt mit diesem Charakter abschließen. Hm. Wir sind ja eingeladen, uns mit dem zu verbinden. Und wir können uns nur wirklich von dem trennen, wenn wir sehen, wie der... wir sehen es nicht, aber wir wissen es. Wenn wir es sehen würden, das wäre nochmal was anderes. Aber dass er jetzt diese Kinder alle umbringt. Was für den Film, also dass wir jetzt zu dem Film zurückkommen, ist es so, dass die Entwicklung, die Thevelight beschreibt, von diesen jungen Männern, die alle eben von ihren Müttern verlassen oder weggerissen, von den Vätern verprügelt, von den Kadettenanstalten geschniegelt, gestriegelt und eingetaktet wurden, die dann am Ende des Ersten Weltkrieges auch als Verlierer zurückkamen, ne? Ja. In ein Deutschland hinein, das damals von der SPD geführt, nach dem Versailler Vertrag auch kein Heer mehr hatte. Das waren nur 100.000 Leute, glaube ich, zur Sicherung. Und dann hat die Regierung auf die Freikorps gesetzt, hat die eingesetzt, um die Ostgrenzen zu schützen vor Russland und auch gleichzeitig die Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Und da passierte es dann, dass eben diese unglaubliche Brutalität sichtbar wurde. Wenn man das dann eben weiter verfolgt, dann kommt man im Auschwitz-Konzentrationslager an, wo jemand all dieses Verstumpfen schon durchlebt hat. Und dann eben 10 Jahre später sowas einfach emotionslos und nach Ingenieurprinzipien entwickeln und leiten kann.
Okay. Wir haben ein Erklärungsmuster, ja, das uns zumindest dann diese unempathische Art von Hösten so ein bisschen da einordnen lassen kann. Ja, aber
wenn wir dann zurück zum Film kommen,
ja,
weil da würde ich schon auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen, vielleicht gar nicht so sehr das Formale. Also ich fand es ganz gut zu wissen, relativ schnell, dass ich das Lager nicht sehen werde.
Mhm.
Und es hat mich wirklich erleichtert. Deshalb war es für mich leichter, diesen Film zu schauen.
Ja, das war, glaube ich, auch für andere so. Ne? Es war klar, dass es gibt ein Darstellungsverbot des Lagers.
Genau. Und das hat dann natürlich wieder mit so einem Repräsentationsdiskurs auch zu tun. Wer kann wen wie inszenieren und darstellen und das Filmen und Schneiden, also wer hat da die Hoheit? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja, ich fand die emotionalste Szene war für mich die Szene, wo der große Bruder seinen kleinen Bruder im Gewächshaus eingesperrt hat.
Ja.
Da ging es mir wirklich unter die Haut. Bei allem anderen blieb ich sehr distanziert und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, auf so einer rationalen Ebene kann man nichts gegen den Film sagen. Man muss ihn gutheißen. Und er war irgendwie so fürchterlich, aber fürchterlich im Kopf, nicht im Herz für mich. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, also vielleicht muss man dann auch so ein bisschen genauer drauf schauen, wie dieser Film überhaupt entstanden ist. Weil das ist, glaube ich, auch einzigartig, was der Glaser gemacht hat. Ja. Ich fand bei dem Film, das hatte ich in der letzten Folge auch gesagt, also ich fand den im Nachhinein fand ich den bemerkenswerter als beim Schauen, so direkt raus. Weil bei dem Film ging es mir so, dass ich dann so die ersten 10 Minuten gesehen habe und mir dann schon klar wird, der wird sich nicht ändern. Der bleibt dabei. Das, was er dann in den ersten 10 Minuten erzählt, führt er dann halt den Rest des Filmes aus. Ja. Mhm. Also da gibt es nichts, was noch irgendwie überrascht oder so. Ne? Und deswegen fand ich den sehr geradlinig. Hat das nichts Überraschendes da drin. Ne? Aber er hat den Punkt sehr stark ausgebaut und unterstrichen, den er gemacht hat. Ne? Mhm. Ja, und aber jetzt, wenn man dann sich anschaut, wie der Film entstanden ist, der Jonathan Glazer hat, wie gesagt, auch mit den Schauspielerinnen dann auch wirklich lange Vorgespräche gehabt, hat die dann auch auf die Rollen unterschiedlich hingeführt. Ne? Sandra Hüller hat zum Beispiel in einem Interview erzählt, dass sie einen Ausschnitt bekommen hat von dem Drehbuch und jetzt auch noch gar nicht wusste, wurde nicht gesagt, wer, von wem und welchen Inhalt dieser Film hatte. Und sie wurde dann so zum Vorsprechen eingeladen, ja, und hat das dann halt einfach so gemacht, ja, so, weil sie dann, und dann kam halt Schritt für Schritt raus, okay, Jonathan Glazer macht dann über Höss ein Porträt und so weiter. Und dann kam das erstmal so, okay, und dann bei Christian Friedl war das halt komplett anders. Der wurde dann auch, hatte erstmal lange Vorgespräche mit Glazer, dann über seine Rolle, über die Figur und kam dann so quasi dann zu der Figur. Ne? Also das heißt, es hat sich da in diesen Vorgesprächen, das sagen auch beide Schauspieler, sagen dann auch immer wieder so, das Wichtigste an dem Film waren einfach die Gespräche mit Glazer. Also da hat sich so ein unglaubliches Vertrauen auch in ihn gebildet. Und das ist so die Art, wie er dann halt rangegangen ist. Und dann war die Frage, ja, also wo spielt dieser Film? Und irgendwann war dem Team auch schon klar, der muss in der, also da, dort, wo es passiert ist, muss der Film passieren. Mhm. Ja, das heißt, der muss in The Zone of Interest muss der dann spielen. Ja? The Zone of Interest ist auch ein Euphemismus, der Interessensgebiet heißt. Ja? Mhm. Interessensgebiet ist dann quasi die Zone um ein KZ. Ja? Wird Interessensgebiet genannt.
Ah, okay.
Das ist The Zone of Interest. Und in Auschwitz war halt diese Zone sehr groß. Ja, und das ist halt auch wieder so auf dieser Film-Meta-Ebene. The Zone of Interest ist gleichzeitig in The Zone of Interest und spielt dann halt quasi da vor Ort in den Kulissen. Mhm. Ja. Und dann hatten die tatsächlich auch das Haus, die von der Familie Höss bewohnt war. Das war aber zu sehr runtergekommen und die haben dann daneben, also nicht weit von dem Originalhaus entfernt, haben die dann ein komplettes Haus neu gebaut, haben diesen Garten angepflanzt.
Wie, das Haus war gebaut worden?
Ja, das Haus ist gebaut worden, weil die gesehen haben, dass die können das in diesem Haus, im Originalhaus, nicht so umsetzen, weil das viel zu marode war. Und deswegen haben die ein komplettes Haus daneben gebaut, was dann so aussieht wie das Haus von Höss. Hm. Ja, das Ganze, also diesen Garten aufgebaut, bepflanzt und so weiter, ja. Also das war auch dann mehrere Monate, das Projekt. Und dann gibt es in diesem ganzen Film keinen Kameramann, ja. Der hat ganz viele Kameras in dem Haus installiert. Teilweise, naja, die waren nicht versteckt, aber die waren halt in dem Haus irgendwo, dass er auch verschiedene Blickwinkel hatte. Und das... Es gab ein ganzes polnisches Kamerateam, die dann im Prinzip diese Kameras gesteuert haben in dem Keller von dem Haus oder weiter weg in einem eigenen Gebäude. Und die ganze Regiearbeit bestand darin, dass die dann wirklich nur von außen beobachtet haben. Ja? Die Schauspielerinnen, ja, waren erstmal auf sich, in dieser Situation auf sich gestellt. Und das macht diesen Film so eigenartig. Hm. Beim Gucken dachte ich, der ist so ein Theaterfilm. Ja, das war irgendwie so.
Ja, ich habe auch so ein bisschen an die Dogma-Sachen gedacht.
Es war so ein, ja, genau, es war so ein Dogma, also es war so.
Von der Energie her, ne?
Also. Es war, ja, von der Sprache her, weil das, und das, was, also dann, mit dem Wissen, wie das Setting aufgebaut war, die waren so für sich geschlossen, ne? Also diese Konzentration der Schauspieler aufeinander, die ist spürbar in dem ganzen Film, ja? Und das ist so erklärbar, weil die, auch, und das ist halt so unüblich beim Film, normalerweise müssen ja Schauspieler auf den Punkt agieren. Ja? Das heißt, du hast ja dieses ganze Set, du hast die ganzen Funktionsleute, die dann im Film arbeiten. Du hast die Maske, du hast die Community Managers, du hast irgendwie den Kameramann, ja, oder Frau. Dann ist die Zeit, so beschreibt es Sandra Hüller in einem Interview. Sie meint, die meiste Zeit beim Film ist immer mit Warten verbunden und dann Action und dann lieferst du das, ja, musst auf den Punkt genau die Emotion liefern und dann Cut und dann wird umgebaut, ja. Also das heißt, wenn man Filme guckt, dann hört man ja manchmal im Kopf diese, ne, man sieht dann halt die Einstellung und dann ist halt immer die Frage und das finde ich halt so krass bei dem Film, weil dieses Feld ist komplett weggefallen. Die haben dann eine Szenenvorgabe bekommen und haben die gespielt. Die haben sich von außen nicht eingemischt. Das heißt, die haben das teilweise so weiterlaufen lassen, dass die dann halt eine Dreiviertelstunde lang diese Szene gespielt haben und selber als Schauspieler entschieden haben, ja, wir machen jetzt nochmal, wir fangen die nochmal an oder was ausprobiert haben, angefangen haben zu improvisieren. Und alles in diesem Haus war so funktionsfertig, ne?
Ja, ja, also das ist interessant, das heißt, da muss ich auch wieder an Dogma denken, wo doch Lars von Trier auch meinte, dass damals eben auch zum ersten Mal so auf Kameras gefilmt wurden, also Video quasi gefilmt wurden konnte, was dann ins Kino kam, wo man es dann später nochmal vergrößert hat, sodass zum ersten Mal einfach die Kamera auch bei Idioten laufen lassen konnte.
Ja.
Und das ist ja dann auch so, den Film hätte man so gar nicht machen können. Das heißt, auch die Mittel, mit denen dieser Film hergestellt wurde, waren jetzt einfach reif genug, dass man das in dieser unglaublich guten Kinoqualität auch so einfangen konnte. So, ne?
Und es gibt überhaupt kein künstliches, also es gibt kein künstliches Licht bei dem Film. Ist alles mit, also auch das da zeichnet sich ja auch die Qualität der Kamera aus.
Ist ja wirklich fast ein Dogma-Film.
Es ist ein Dogma-Film.
Also bis auf die Musik, ne? Die ist ja eingespielt.
Genau, naja, die Musik war eingespielt und die Soundkulisse ist auch eingespielt. Das heißt, das hat Glaser auch den Schauspielern gesagt, dass der Sound dann später draufkommt. Mhm. Also das heißt, sie hatten keinen Original-Sound im Setting, ja. Mhm. Sondern der wurde dann später eingespielt. Und der Sound ist halt so wichtig, weil der Sound eigentlich der zweite Film im Film ist, ja. Mhm. Also der zweite Film, der hinter dem Zaun spielt, ja, hinter der Mauer. Ja. Und was wirklich abgeht. Und den sieht man nicht, aber gleichzeitig bekommt man den Film mit, ja, und das Gespür von dem Film und dieses ganze Grauen in diesem Sound, ja. Und das ist halt so krass. Ich meine, dieses ganze, der Auftakt von dem Film ist ja auch dann so ein, du siehst ja dann erstmal so ein Vorspiel. Ja, so ein Vorspiel von
am Strand, also an dem Fluss.
Nee, du siehst, also du hast ja wirklich erstmal dunkel und dann hast du nur Musik und wirst ja so auf den Film eingestimmt erstmal. Und dann geht ja erst die Handlung los, ne? Damit wird ja die exponierte Rolle der Musik ja auch so eingeläutet, ja? Und dann gibt es dieses
ja, wobei, das möchte ich kurz als Fußnote, weil ich möchte gar nicht mehr groß drüber reden. Das hatte ich vorher schon mal gelesen und da war ich ein bisschen underwhelmed, weil so viel Musik war da gar nicht dann so drin. Also dieses Pumpen, da habe ich so viel drüber gehört. Das war am Anfang, das war ganz zum Schluss. Aber so in der Mitte hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass ob...
Also diese ganze Kulisse von Schreien, von diesem Dröhnen, ja, von dieser Industrie des Tötens, ja. Also das ist, er hat in einem Interview gesagt, dass er dafür viele Feldaufnahmen genommen hat, weil man kann keine, man muss natürliche Schreie haben, ja. Das heißt, sie sind dann nachts rausgegangen und haben halt in bestimmten Ecken gewarnt, wo klar war, dass dann halt irgendwie so am Wochenende gibt es da halt Geschrei, ja. So haben sie halt auch ein bestimmtes, diese Soundkulisse aufgebaut, ja. Also das war halt so, es ist ein ganzes Projekt, ne? Es waren so ganz viele Entscheidungen, die zu diesem Setting dann auch geführt haben. Und es ist immer die Frage, wie kann man sich repräsentativ diesem Film oder diesem Thema annähern, ne? Was ich so faszinierend finde, ist halt wirklich so, Sandra Hüller und Christian Friedl sind ja in ihren, also die wollen ja nicht, also die wollen sich ja nicht wirklich mit diesen Leuten identifizieren, mit den historischen Figuren. Gleichzeitig stellen sie die in so einer Alltagssituation dar. Das heißt, sie müssen irgendwie auch sich reinempfinden. Ja? Aber genau diesen Kontrast zwischen, also da liegt schon im Setting schon so eine Verfremdung mit drin, die auch irgendwie spürbar ist. Mhm. Ja? Also das heißt, denen geht es nicht darum, sich da irgendwie reinzuempfinden, aber dann wieder doch irgendwie darzustellen. Es ist ein Bruch in der ganzen Inszenierung, aber so ein künstlicher Bruch, der dem Thema so adäquat zukommt, ja, dass es dann halt auch nur so irgendwie verfilmt werden kann. Ja. Weißt du, was ich meine?
Also ist ja, so, ja, das stimmt, aber da möchte ich ja nochmal sagen, Sandra Hüller mag ich ja sowieso sehr als Schauspielerin. Bin ich nicht alleine, das weiß ich, aber ich fand das so irre, als die am Anfang sich bewegte. Es ist ja eine Frau, so einfach noch eine junge Frau, ist keine Oma und so. Und trotzdem hatte die diesen Hüftschwung drauf, der so ein Oma-Hüftschwung war, oder aus der Zeit. Oder ich hatte so das Gefühl, ich habe auch so einen Moment lang meine Oma da gesehen, so ein bisschen so die. Ich kann es auch nicht nachmachen oder beschreiben, aber da war sowas so Trümmerfrauenmäßiges dann. Was war ja keine Trümmerfrau, nicht, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie aus einer anderen Zeit kommt. Einfach nur in der Art, wie sie da am Anfang einmal aufgestanden ist, sich so ein bisschen an die Hüfte gefasst hat und durch die Tür gelaufen ist.
Ja, das hat so was Brachiales, ja. Ich fand es an der Stelle so ein bisschen overacted, muss ich sagen. Weil du hast gemerkt, okay, sie sucht sich da irgendwas als Schauspielerin, dass sie der Figur dann so näher kommt, ne, und hat dann halt diese Körper, diese nicht flüssige Bewegung, dieses Abgehackte und dieses Humpelnde, ja, so Ansätzen.
Also ich fand es sehr, sehr schön.
Okay, bei mir war das halt so der Punkt, wo ich dann dachte, ja, also, okay, aber ich meine, wir gehen in die Richtung weiter. Also ich finde es auch eine wahnsinnige Leistung von den Kindern, die da mitgespielt haben, ne, weil ich auch gerade, also die Kinder haben ja alle irgendwie einen Schuss, ja, durch diese Situation. Die Tochter ist dann am Schlafwandeln und der Vater holt sie dann immer rein und legt sie dann hin. Der Sohn spielt dann, der hat immer so ganz eigenartige Spiele dann, die er macht.
Der Kleinere.
Der Kleine.
Ja, ja.
Ja, der dann, ja, also irgendwie eine Kampfszene oder.
Sitzt mit der Trommel da und er spielt so alleine und draußen hörst du dann halt wie nebenan ein Nazi halt dann einen Insassen oder Insassin so anmacht und...
Wegen der Äpfel. Das ist die Szene, wo dann halt auch der Apfel dann gefunden wird.
Okay.
Und so. Und dann hörst du das auf der Tonebene, ja.
Und dann ist aber dieser Junge, sagt nichts und sagt, hört aber zu, oder du weißt nicht, ob er zuhört oder ausblendet, aber dann sagt er irgendwann, mach das nie wieder.
Ja.
Und du weißt halt nicht, ob dieser Satz, das heißt, bitte mach das nie wieder, ich halte es hier nicht mehr aus,
ja.
So. Oder als ob er den Wärter schon imitiert. Ne?
Ja.
Das ist eine irre Szene. Ja,
ja, oder er spielt so mit Strukturen, ne, wo er dann halt irgendwie so, also so ganz kindliche Spiele, wo er dann irgendwie so in sich dann ruht und irgendwie spielt. Aber du weißt nicht, also ist das jetzt quasi, also das ist so natürlich einfach in der Form, weil das auch eben durch dieses Setup kommt.
Mhm.
Ja? Und oder wie er dann mit den Goldzähnen spielt, ne?
Ja, das ist der ältere Bruder, glaube ich.
Der ältere Bruder hat dann eben Goldzähne, die dann den Toten aus dem Mund entfernen wurde, hat er der dann unter dem Kopfkissen. Ja, und das ist ja eh so diese, also wenn man das dann auch diese Perversion, ja, die Kinder kriegen dann halt die Wäsche von den Ermordeten, ja, ziehen die an. Oder dann wird halt auch diese, wenn halt die Kleider und so weiter an die Bedienstete weitergegeben.
Mhm.
Oder sie, die Hedwig, zieht in so einem Pelzmantel an und findet dann noch einen Lippenstift drin.
Mhm.
Ja, also diese Ausbeutung, ja.
Mhm.
Und die, auch die, diese Einzelschicksale, die dann in so einem Pelzmantel drin stecken, ja. Und dann wird es halt so hingeworfen, ja. Es ist halt so diese Treasure Box, ja, die dann auch wieder so Treasure Box Auschwitz, wo du dann deine Schätze rausholst, ja, und dich bereicherst. Und das ist auch so eine ganz starke Motivation in den Figuren, also in den historischen Figuren, dass natürlich, wenn du in so einem System irgendwo funktioniert hast, hattest du die Chance auf Bereicherung, ne, auf Aufstieg. Weißt du, und das waren häufig irgendwelche normalen Arbeiter, die halt irgendwie keine Aufstiegschancen hatten.
Mhm.
Aber in dem Moment, wenn sie da mitgespielt haben und ihre Brachialität ausleben konnten, ja, dann gleichzeitig sind sie damit aufgestiegen und konnten sich bereichern durch die Ausbeutung der Opfer. Ja. Das ist ja auch nochmal das, was da reinragt. Also eigentlich so eine gesellschaftliche Umkehr, die erstmal gar nicht so in der Genese irgendwie drin liegt. Also zum Schluss, ich glaube, das, was bei dem Film nochmal so entscheidend ist und warum der so wichtig ist, es geht jetzt nicht um die historische Figur, sondern es geht auch darum zu zeigen, wie nachvollziehbar diese Figur in einigen Situationen sein kann und in anderen nicht. Ne? Also nachvollziehbar durch dieses komplette idyllische Familienleben, was da passiert. Ja? Und nicht nachvollziehbar, was da eben in diesen Mauern des KZs eben vorgefallen ist. Und das ist so diese Banalität des Bösen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was dann auch Glaser nochmal so ausstellen möchte, dass dieser Film so nah an unserer Zeit ist und eigentlich was über uns erzählt und nicht über die Figur. Nämlich diese Anfälligkeit von Normalität, dieses Verschieben von Normalität, dass eben so ein Ereignis überhaupt passieren kann. Und dass es nicht irgendwie so Monster sind. Ne? Also ich glaube, das war auch so ein Zitat von Levi, der meinte, dass Monster, also Sadisten, ja, das gab es wenige, ja, unter den Nazis. Ja? Aber es gab ganz viele, die halt da mitgemacht haben und irgendwo in diesem ganzen Apparat ihre Funktion hatten und ihre Funktion gefunden haben und damit überhaupt das ermöglicht haben. Ja? Und das ist, glaube ich, so das, was der Film nochmal so ausstellt.
Ja, ich meine, mit diesen Teveleit-Sachen, die ich vorhin so angerissen hatte, der argumentiert schon auch, dass das, diese Freikorpsleute, das ist dann die SS, das ist dann quasi so das Skelett, ja, also die Knochen von dem, was dann später gebaut wurde. Das sind sie nicht alle, da kamen dann viele dazu, aber da war schon die Betonung darauf, dass diese Menschen schon, also nicht Sadisten waren in der Art, aber dass sie sehr gewalttätig waren, sehr in der Lage waren, impulsdurchbrüchig, in wenig strukturiert, unvorhersehbar, auch brutal sein können, was dann eben so eine Stimmung schafft.
Ja, es gab vielleicht dann auch einige von diesen wirklich so Gewaltträgern, die dann halt auch so Entscheidungsführer waren in bestimmten Sachen, ja. Und ich habe heute gerade eine Podcast, der ist neu angelaufen in der ARD Audiothek, den kann ich da empfehlen. Da geht es um NS-Klicken, ja, und dann wird genau über solche Verknüpfungen gesprochen zum Mittelbereich in diesem ganzen Apparat, ja, von SS-Leuten, ja, jetzt nicht die oberen Befehlshaber, auch nicht die ganz unteren, sondern der mittlere Bereich. Und das ist genau diese ehemaligen SA-Leute, SS, die dann halt so ein Alumni, die dann ein ganzes Netzwerk aufgebaut haben und die sich gegenseitig befördert haben. Ja, da wurde dann quasi der eine war in dem einen KZ und ist der andere nachgekommen und dann hat man sich auch teilweise in so ein KZ versetzen lassen und wurde dann, wenn man dann halt in den Wehrdienst wieder gegangen ist an die Front, hat man dann eine andere Position bekommen. So, also es wurde halt wirklich so als Karrierebooster teilweise genutzt, ja. Hm. Und das war ein ganzes Netzwerk und das war natürlich, da hattest du diese Extremen mit drin, ja, die dann auch vielleicht für so eine Gewaltausführung da irgendwo zuständig waren, aber du hattest halt auch ganz viele, also so ein Ding wie so Auschwitz oder Birkenau, das war gesellschaftlich irgendwo aufgehangen, es war da drin, ja? Ja. Es haben ganz viele mitgewirkt, es waren Frauen, Männer und so weiter aus der normalen Bevölkerung, die das auch so ermöglicht haben. Ja, das ist halt immer nicht nur die eine Täterrolle, sondern es ist halt irgendwie ganz differenziert. Und das ist, glaube ich, das, wo eben diese Anfälligkeit von Gesellschaft jetzt halt so offensichtlich wird, gerade in den Zeiten, wo die Rechten überall hochkommen, ja? Und dass man da als Gesellschaft sich auch so klar positionieren muss und aufstellen muss und dann eben nicht, dass irgendwie so die anderen die Bösen, sondern irgendwo gucken muss und achtsam sein muss, wo dann eben diese feine Linie dann verläuft. Ne? Also weil man kann sich ja nicht frei machen, man merkt das bei dem Film. Irgendwo gibt es dann so ein Identifikationspotenzial.
Ja.
Ja, das will man ja nicht, man will sich nicht mit denen identifizieren. Aber gleichzeitig ist es menschlich auf der einen Seite, so wie die in normalen Familienleben dargestellt werden. Und dann gibt es aber diese abscheulichen Taten, die absolut nicht mehr nachvollziehbar sind, aber die dann in so einem historischen Kontext auf einmal so nachvollziehbar wären.
Hm. Ja, genau, das fand ich auch nochmal wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Die Banalität liegt nicht in dem Bösen, sondern die Banalität liegt, das Böse ist unfassbar und abscheulich, wie du gerade gesagt hast. Aber die Banalität liegt in dem, was wir auch in diesem Film sehen. Dass es einfach passiert wie eine Maschine und da das Unfassbare auf einmal, ja, ganz banal am Laufen gehalten wird.
Also dass alle da mitmachen irgendwo, ja, und dass keine Ausnahme besteht. Nur so ist es dann halt möglich und denkbar.
Ja.
Umfassendes Thema, nicht einfach. Wir sind da so ein bisschen durchgestatzt. Ja. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar.
Ja, es waren aber jetzt auch wieder über 4 Stunden, die wir aufgenommen haben für ein Thema, was einfach auch, ich merke, dass ich körperlich erschöpft bin davon, einfach gefühlterweise habe ich irgendwie so viel Luft angehalten, so ganz, ich fand es ganz schön schwer, einfach schwer zu tragen.
Ja. Ja, wir haben halt auch viele Aspekte aufgerissen, ja, die da zusammenhängen und hoffen, das einigermaßen in Form gebracht zu haben. Mehr Infos gibt es auf eigentlich-podcast.de und auch die Route, die wir gelaufen sind. Wir sind eigentlich durch Mitte und Prenzlauer Berg und jetzt wieder in Mitte. Das könnt ihr auch da sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Kommentar hinterlassen oder weiterempfehlen.
Unerwartet locker und flockig. Das,
ja,
also, das ist die Banalität des Abspanns.
Ja, ich kann meine Rolle auch wechseln. Ich freue mich jetzt aufs Ende. Also ich bin Flo und
ich bin Mitch und ja, bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.